Phoenix persönlich heute aus der Schorfheide in Brandenburg mit dem bekanntesten Tierfilmer Deutschlands, Andreas Kieling. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Herr Kieling, eine spannende Frage, die man Ihnen immer stellen kann, ist, wo kommen Sie denn gerade her?
Also der letzte große Dreh, der war tatsächlich im Yellowstone. Und da ging es um, also Yellowstone ist der älteste Nationalpark der Welt, liegt im Grenzgebiet, also drei Bundesstaaten, Montana, Idaho und Wyoming. Und da sind wir der Frage nachgegangen, wie ist der Einfluss der großen Beutegreifer, also speziell der Wölfe, auf den Bestand an Huftieren. Also Yellowstone ist sozusagen die Serengeti des Nordens, da leben Wapitis, das ist so eine Art großer Hirsch. Rothirsch, da leben Elche, da leben Pronghorn-Antilopen, Bighorn-Schafe, Maultierhirsche, da gibt es Pumas, Schwarzbären, Grizzlybären, Kojoten, Rotfüchse und Wölfe. Und interessanterweise war ich 1995 war ich rein zufällig dabei, als die Wölfe dort wieder ausgesetzt wurden. Mhm. Weil die Wölfe, die waren, man will es nicht glauben, aber selbst im wilden Wyoming waren die abgeschossen von den Farmern. Und dann hat man kanadische Wölfe dort wieder ausgesetzt im Yellowstone. Und das ist jetzt, also von 95 ist das jetzt, na wie viele Jahre sind das? 25 Jahre her. Mhm. Und es ist ganz interessant, welchen Einfluss diese großen Beutegreifer auf diese Unmengen von Futtertieren, also von Huftieren genommen haben. Das war der letzte große Dreh für Terra X, ZDF. Sonntagabend. Das wird im März laufen, nächsten Jahres. Und also wenn Sie mich jetzt fragen, wo ich gerade ganz direkt herkomme, das war ein relativ beschaulicher Dreh. Also beschaulich, weil die Tiere eher sehr chillig und entspannt sind. Wir haben an der Greifswalder Eu gedreht, ein ganz, ganz tolles Gebiet, ein bisschen östlich von Rügen, am Greifswalder Botten. Da ging es um Kegelrobben. Mhm. Und Kegelrobben an Land machen natürlich nicht viel, weil es letztendlich ein Tier ist, was seine Merkmale und auch seine Stärken im Wasser ausspielt. Ne? Und dann waren wir noch auf Borkum, da ging es auch um Kegelrobben. Da war es ziemlich briesig. Leute sind da auch ein bisschen entspannter noch als an der Ostsee. Erstmal Tee austrinken und dann gucken wir mal, wo die Kegelrobben sind. Ne? Und der nächste Dreh wird auch nochmal dann auf Helgoland sein. Ah, okay. Geht es auch um Kegelrobben.
Sie sind jetzt auf dem Heimweg in die Eifel, wo Sie leben, und haben uns die Schorfheide als Treffpunkt vorgeschlagen. Das heißt ja, dass hier in Deutschland die meisten freilebenden Wolfsrudel leben.
Ja, nördliches Sachsen, Brandenburg, aber auch in Niedersachsen, also im südlichen Niedersachsen. Interessanterweise sind es immer große Truppenübungsplätze. Und das hat einfach damit zu tun, weil Sie müssen sich vorstellen, vielen Menschen wird das gar nicht bewusst oder bekannt sein, aber Deutschland ist das wildreichste Land Europas. Also viele werden jetzt sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein. Also in Ungarn oder in den Karpaten oder in Westpolen leben doch viel mehr Rothirsche, Wildschweine, Rehe, Dammwild, also was wir alles haben, Muffelwild, ne? als hier in unserem schönen, gehegten und gepflegten Deutschland. Nein, nein, Deutschland ist extremst wildreich und auf diesen Truppenübungsplätzen wiederum, weil da sehr, ich sag mal, zum Teil extensiv gejagt wird, sind die Bestände auch sehr groß, also an den eben aufgezählten Tieren. Mhm. Also allen voran natürlich Wildschweine, aber auch Rotwild. Und das weiß, das wissen die Wölfe sozusagen ganz genau. Das heißt also, ein großer Beutegreifer wie ein Wolf, der ja auch ein Generalist ist, der sehr clever ist, der sich auch neuen Lebensbedingungen durchaus anpassen kann, der muss nicht im tiefsten Karpatenwald leben oder im hintersten Białowieża an der Grenze Ukraine-Polen. Da leben die auch. Aber die können sozusagen auch in Kulturlandschaften leben. Also der Wolf ist dafür prädestiniert. Das erleben wir in Indien, wo es auch Canis lupus gibt, also unseren Wolf. Das erleben wir in den Abruzzen in Italien, wo die Wölfe auch leben. Oder nehmen wir mal Rumänien mit einer sehr hohen Dichte. Oder natürlich auch in Deutschland.
Gerade in Deutschland gibt es immer wieder auch eine sehr erhitzte Debatte darüber, ob wir überhaupt sozusagen wollen, dass die Wölfe frei lebend zurückkommen. Ja. Warum polarisiert ausgerechnet dieses Tier so?
Ich glaube, da vorne waren nur zwei Reiherenten, also nichts Besonderes auf dem Wasser hier. Ich glaube, der Wolf hat immer schon polarisiert. Einerseits, weil er uns sehr ähnlich ist von seinem Verhalten. Also wenn man ihn mit anderen Beutegreifern vergleicht. Also wir haben an großen Prädatoren, hätten wir in Deutschland ja noch... Prädatoren, Beutegreifer, Raubtiere, okay. Hat man früher gesagt. Ne? Also es hat nichts mit Rauben zu tun. Also wir Menschen, also um das erstmal vorneweg zu sagen, ich glaube, wir Menschen haben einfach verlernt zu teilen. Also sie teilen mit ihren Kollegen oder mit der Familie oder mit Freunden, aber wir haben komplett verlernt, sagen wir mal, mit Tieren zu teilen. Also wir teilen gerne mit unserem Pferd und unserem Hund, kaufen dem auch das beste Futter, aber direkt mit der Natur zu teilen, das ist komplett aus unserem Kopf raus. Ne? Und ich weiß nicht, ob es das früher gab. Also früher war, glaube ich, die Auseinandersetzung mit der Natur eine reale und eine ernsthafte. Also ich rede jetzt von der Zeit, als wir noch Jäger und Sammler waren und noch nicht sesshaft waren. Also wir sind den Tierherden hinterhergezogen und haben die bejagt. Und das war nicht romantisch, das war auch nicht fair. Mhm. Da ging es darum, Beute zu machen, weil ich musste die Familie durchkriegen. Ne? Und der Wolf agiert ja so ähnlich. Und es gab ganz bestimmt eine Zeit, wo der Wolf uns sogar überlegen war, weil er die bessere Nase hatte, das bessere Gehör, die besseren Instinkte. Und dann haben wir den Wolf wahrscheinlich sogar verehrt. Und als die ersten Wölfe sozusagen domestiziert wurden, das gibt es ja auch heute so romantische Vorstellungen, wo man sagte, ja, irgendwann wurden die Wolfswelpen ins Jägercamp geholt und wurden gestreichelt und irgendwann entstand daraus der Schäferhund und später der Jagdhund und der Hütehund und der Blindenhund und der Schoßhund und was gibt es noch für Hunde, Spaßhunde, ne? So Kampfhunde, sagt man auch nicht mehr, Listenhunde. Also ich will damit nur sagen, das war eine Zeit, wo wir eine andere Beziehung zum Wolf hatten. Wir standen in der Nahrungskonkurrenz. Aber wir haben wahrscheinlich auch gesehen, wenn wir dem folgen, führt der uns zum verwundeten Tier. Also was wir vielleicht mit Pfeil und Bogen angeschossen hatten. Das ist die alte Zeit. Ich muss da ein bisschen ausgreifen. Dann kam die Zeit, wo es auf einmal auf der Erde deutlich wärmer wurde. Und wo die großen Tundren und Steppen Landschaften verschwanden, aus denen wir eigentlich kommen. Deshalb fühlen wir uns ja auch so wohl in einer großen, offenen Landschaft. Aber auf einmal entstand Wald. Genauso ein Wald hier, in dem wir sind. Große Buchenwälder. Und wir hatten verlernt, in diesen Wäldern zu jagen. Also wir waren eigentlich Jäger und Sammler der offenen Landschaften. Dann kamen aber, wie gesagt, die Wälder. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angepasst und wir sind sesshaft geworden. Das ist der ganz entscheidende Moment, ist vor 8.000 bis 10.000 Jahren passiert. Mhm. Und mit der Sesshaftwerdung haben wir angefangen, die ersten Getreidesorten sozusagen zu züchten. Aber wir haben wilde Formen im Prinzip kultiviert. Und wir haben auch die ersten Wildtiere kultiviert. Wir haben aus dem Auerochsen irgendwie unser Rind gemacht. Wir haben aus Wildschweinen Hausschweinen gemacht, haben denen noch zwei Rippen rangezüchtet, aber kein Fell mehr. Wir haben natürlich dann auch Beutegreifer, also allen voran eben den Wolf, irgendwann domestiziert. Aber es entstanden auch Konflikte. Ja, die Konflikte waren einmal von Siedlung zu Siedlung, weil auf einmal der Mensch nah aneinander saß und wir waren es nicht gewohnt, über einen langen Zeitraum dazu zu leben. Und wir waren es auch nicht gewohnt, dass wir auf einmal sozusagen von, ich sage jetzt mal, wilden Tieren abgeben mussten.
Ja, also, wir wollten also die Nutztiere zum Beispiel ja nicht teilen. Ne, also,
na, klar,
ne, der Schafhirte möchte ja, nicht teilen mit dem Wolf.
Und das ist noch bis heute so. Dann kam die Zeit der Märchen. Es gibt den schlauen Bären. Es gibt den sehr geschmeidigen und tollen Luchs, ne? der sich auch aus seiner Bewegung und aus seinem ganzen Erscheinungsbild, der war clever und geschmeidig. Der Bär war immer schlau. Und nennen Sie mir ein Märchen oder eine Geschichte über den Wolf, wo der Wolf positiv dargestellt wird.
Romulus und Remus.
Ja, gut, das war vor 2000 Jahren bei den Römern. Und das ist ja auch so ein bisschen fraglich. Aber gute Antwort. Aber es ist keine richtige, na gut, die Wölfin, die immerhin die Begründerin Roms.
Genau, ja. Fürs Überleben gesorgt hat.
Ja, da haben Sie recht. Das ist eine Pose. Und kennen Sie noch eine?
Nee, sonst fällt mir nur noch ein, der Wolf und die sieben Geißlein.
Ja, die sind ja noch nicht so positiv. Ne?
Das
heißt, da hat sich ein Bild vermanifestiert von einem sehr cleveren Beutegreifer. Nochmal, der sehr sozial ist und der eigentlich sich viel mehr an Spielregeln hält als wir. Also der hat eine knallharte Geburtenkontrolle, nämlich nur die Alpha-Wölfin darf Welpen bekommen. Die anderen Wölfe in Rudel dürfen keine bekommen. Ja. Die anderen Wölfinnen dürfen allerdings die Welpen mitsäugen. Also auch die, die jetzt selber keine Welpen haben, aber sie stillen, also säugen die praktisch mit. Und. Ne? Man teilt sich, man hat genaue Hierarchien im Rudel, die auch respektiert werden und. Und trotzdem ist er uns unheimlich, also uns modernen Menschen, ja, und fremd geworden. Es hängt einmal damit zusammen, weil er sozusagen so scharf bejagt wurde. Und der Wolf wiederum hat sich unserer Bejagung entzogen. Sie müssen sich vorstellen, jeder Wolf, der vor Dunkelwerden seinen Kopf aus diesem Wald gesteckt hat, ja, war ein toter Wolf, der wurde geschossen. Der letzte vor 170 Jahren oder so. Jetzt kehren sie wieder zurück. Und die einen sagen, das ist ganz toll, dass sie wieder da sind. Es ist eine Bereicherung für die Natur, weil ja Wölfe auch recht selektiv jagen und sehr viel, na, ich sag mal, krankes, schwaches und altes Wild erlegen und auch die viel zu hohen Wildbestände in Deutschland zum Teil reduzieren, also speziell bei den Wildschweinen. Das Wild zeigt auch ein anderes Verhalten, seit Wölfe wieder da sind, wie im Yellowstone auch. Ne? Und Yellowstone ist ein tolles Lehrbeispiel dafür, wie eine intakte Natur funktionieren kann. Jetzt wird der eine oder andere sagen, also Moment mal, Montana und Idaho und Wyoming, das ist nicht Brandenburg. Ne? Die leben da in einer anderen Welt. Aber interessanterweise, wenn sie da drüben sind und sich da mit Farmern unterhalten oder mit Ökotouristen oder mit Menschen, die aus der alten Welt kommen, also aus Europa, werden sie feststellen, dass da auch ganz unterschiedliche Meinungen und natürlich auch Interessen aufeinander prallen. Und jeder Farmer in Montana, also die meisten, das sind Cattle-Farmer, die haben Rinder da, die werden sagen, sobald ein Wolf auf meine Farm kommt und ich habe eine Chance, ist der tot. That's my right. Ja? Also da ist... Jo, da ist auch Konflikt und Sprengstoff da.
Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel durch Brandenburg laufen, könnte es uns passieren, wenn wir durch den Wald gehen, dass wir einem Wolf begegnen?
Theoretisch ja. Also es gibt natürlich Gebiete, da sind wir wieder bei den Truppenübungsplätzen. Ein Wolf, ich kenne das aus Alaska. Ich habe über 20 Jahre in Alaska gelebt. Da werden die Wölfe noch bejagt. Mhm. Leider. Aber sie sind geschützt in großen Nationalparks. Und so ein Wolf hat ganz schnell mit, dass er... vom Menschen nicht zu befürchten hat. Ne? Und warum ist das so, kann ich Ihnen sagen. Wenn man uns beide analysieren würde, also jetzt neutral, würde man sagen, die gehen auf zwei Beinen, die haben einen aggressiven Gang, sie jetzt nicht ganz so wie ich, aber es ist ein aggressiver Gang, allein schon durch dieses Hochgestellte. Wir riechen übel, also für Wildtiere jetzt, für Huftiere. Ne? Da kann man sich so viel Aftershave oder Parfum drauf sprühen, wie man will. Wir werden einfach als Beutegreifer, als Raubtier von den Beutetieren identifiziert. Mhm. Ja. Und dann gibt es sozusagen diesen, ja, man kann fast sagen Kodex, dass sich Beutegreifer eigentlich aus dem Weg gehen. Also natürlich kann es vorkommen, dass ein Luchs mal einen Fuchs frisst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass große Beutetiere übereinander herfallen und sich gegenseitig töten, geht gleich gegen Null. Es sei denn, man beansprucht denselben Kadaver. So, und in Brandenburg ist das eigentlich so, also nicht nur in Brandenburg, man kann sagen in ganz Westeuropa, dafür steht eigentlich Deutschland nur exemplarisch. Wenn große Beutegreifer zurückkommen, werden die in erster Linie die Wildtierbestände reduzieren. Die Wildtierbestände wieder reagieren durch eine oder mit einer größeren Populationsdynamik, also das heißt mit einer stärkeren Vermehrung. Es gibt also Truppenübungsplätze, auf denen auch gejagt wird, in Niedersachsen, aber auch in Brandenburg. Seit der Wolf da ist, müsste man ja eigentlich annehmen, es gibt weniger Wildschweine, weniger Dammwild, weniger Rotwild. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Wildtierbestände steigen sogar noch an, weil der Wolf offensichtlich durch seine doch recht intensive Bejagung mehr Dynamik reinbringt. Also das heißt, die Tiere reagieren mit einer noch größeren Vermehrungsquote oder Rate. Ne?
Wie heiß das Thema Wolf in Deutschland diskutiert wird, haben Sie ja auch gemerkt, als Sie in Ihrem Videoblog die kleine Waldschule auf Facebook was dazu geschrieben haben.
Ja, wir haben ja die erfolgreichste Facebook-Seite, also was Natur angeht, in Deutschland als Einzelperson. Über 300.000 Follower, immer mit solchen Kommentaren auch. Und es gibt interessanterweise zwei große Reizthemen. Das eine ist das Insektensterben oder generell Insekten. Hätten wir auch nicht gedacht, dass da so viele Menschen so Anteil dran nehmen. Und das andere große Reizthema eben der Wolf. Und in der Tat, das gab, ich weiß, als Wolf Kurti, also JJ31 oder so, erschossen wurde. In Deutschland, das ist jetzt circa 5 Jahre her, ging ja ein Aufschrei durch die Nation und ich habe mich darüber auch empört. Und es war unfassbar, welche Reaktion da drauf kam. Und es ist eigentlich bis heute so. Manchmal wird es uns sogar vorgeworfen, dass sie sagen dann, ja, der will jetzt nur wieder Kasse machen, wir machen ja kein Geld mit der Seite. Der berichtet schon wieder über einen Wolf. Aber sie merken es ja an unserer leidenschaftlichen Diskussion, also wie mich das Thema immer noch beschäftigt.
Viele Menschen sind ja in den letzten Monaten in den deutschen Wäldern unterwegs gewesen, die vorher sicherlich lieber Fernreisen gemacht hätten. Das heißt, der Wald ist uns ja sehr viel näher gekommen. Ihnen hat der Wald ja schon immer sehr viel bedeutet, schon als kleiner Junge.
Naja, Sie müssen sich vorstellen, ich bin praktisch im Wald groß geworden. Also das war einerseits der Hainich, der heute Nationalpark ist, also in Thüringen, dieser uralte Buchenwald. Und ich selber bin aber in Gotha geboren und wir haben dann lange in Luisenthal und in Oberhof gewohnt. Also wir waren im Prinzip in diesem riesigen, dunklen Fichtenwald mit diesen gigantischen Bergen und diese dunklen Täler. Da gab es auch Täler, die hießen Wolfsgrund und Wolfsschlucht. Und da bin ich groß geworden. Das hat mich geprägt. Also der Wald ist aus meiner Wahrnehmung überhaupt nicht wegzudenken. Ich muss keinen Baum umarmen oder irgendwie jetzt so sagen, ich fühle mich im Wald einfach wohl. Und ich fühle mich, glaube ich, im Wald auch sicherer und souveräner als in irgendeiner Großstadt irgendwo in der Welt, weil ich mich da eben nicht so gut auskenne.
Mit 16 hat es Ihnen dann gereicht in Thüringen und Sie sind in die Freiheit geschwommen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr simpel ausgedrückt, aber im Prinzip ist es natürlich richtig. Also ich bin dann tatsächlich geflüchtet, also richtig noch über den Wall geklettert. In dem Falle von der Tschechoslowakei nach Österreich durch die Donau geschwommen, musste vorher diese Grenzanlagen überwinden. Es war eine sehr, sehr abenteuerliche Flucht und ich bekam einen Steckschuss in den Rücken, also vom AK-47. Also habe heute noch manchmal deshalb auch Rückenprobleme. Also die Kugel schlug direkt neben der Wirbelsäule ein, war ein Steckschuss, wurde dann in Österreich rausoperiert und es war wirklich, ja, es ging um Leben und Tod. Ne? Es war wie eine große Treibjagd, die da auf mich veranstaltet wurde. Das war am 16. Oktober 76, also mein zweiter Geburtstag. Ich war damals 16 Jahre erst alt, bin auch alleine geflüchtet. Zu zweit hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Also auch dieses Überwinden der Grenzanlagen und dann, es war nachts, fingen die an mit Leuchtraketen zu schießen. Ich hatte einen Alarmdraht berührt oder bin gegen einen Alarmdraht gelaufen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, so wie hier schwimmt man durch diesen breiten Fluss, also die Donau. Die Flussmitte ist genau die politische Grenze, das hat die Tschechen aber nicht interessiert. Die haben einfach weitergeschossen und irgendwann traf mich eben so eine Maschinengewehrgabe und ein Schuss also eben in den Rücken. Und dann bin ich wirklich mehr tot als lebendig in Österreich dann angekommen, musste mich noch zu so einem Dorf schleppen, weil der österreichische Bundesgrenzschutz, das war so eine regnerische Nacht, im Prinzip ja so wie jetzt. Aber es war deutlich kälter. Die saßen in irgendeiner Grenzerhütte, die haben das gar nicht mitbekommen. Und irgendwann kam ich dann angerobbt, noch mehrere Kilometer, das hat endlos lange gedauert, die Beine hinter mir hergezogen, weil ich so querschnittsgelähmt war. Und das hat sich dann alles wieder gegeben. Naja, und das war ein Neuanfang. Mir ging es damals tatsächlich um Freiheit. Es ging nicht darum, irgendwie, ich sag mal, den Westen zu konsumieren. Also die Konsumgesellschaft, Bundesrepublik hat mich damals nicht so interessiert. Und deshalb war auch dann mein erster Gedanke, ich wollte unbedingt zur See fahren. Ich habe halt als Kind, wenn man fragt, was ist der Auslöser dafür, ich glaube, ich habe zu viel Bücher von Jack London gelesen und von Ernest Hemingway. Das hat aber speziell Jack London mit seinen Abenteuergeschichten aus dem Norden und die Auseinandersetzung mit der Natur und so, das hat mich so fasziniert. Wir haben das auch im Thüringer Wald nachgespielt, solche Geschichten, also in unserer jugendlichen Fantasie. Und als ich dann zur See fuhr und wir liefen aus Hamburg aus und haben, damals gab es noch das Feuer Schiff Elbe 1. Das ist mehrmals gerammt worden, also von Schiffen, die da in die Elbmündung einfuhren oder rausfuhren, im Nebel und so weiter. Aber als ich da als sozusagen als ja eigentlich Jungmann, also erstes Lehrjahr, Matrosenausbildung, als ich da dann dieses, als wir dieses Feuerschiff passierten und da in diese Nordsee rausfuhren und dieser tolle Himmel mit diesen Wolken und diese würzige Seeluft, und ich kannte das hier auch noch nicht, da fühlte ich mich das erste Mal wirklich richtig frei und da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt hast du es geschafft, jetzt fängt ein neues Leben an.
Sie sind dann 3 Jahre zur See gefahren, waren anschließend Förster, unter anderem auch in der Eifel, wo Sie ja auch heute leben. Und dann fiel irgendwann die Entscheidung, ich werde Tierfilmer. Wie passiert denn sowas?
Na, die Entscheidung, also als ich ganz klein war, wollte ich Panzerfahrer werden, dann Feuerwehrmann. Dann gab es John Wayne und Hardy Krüger in Hatari. Da dachte ich, du musst Tierfänger werden. Also wir reden jetzt von einem Jungen, der 4 bis 6 Jahre alt ist, ne? Und dann mein erstes Foto, was ich gemacht habe, also sozusagen mein erstes Tierfoto, war mein Meerschweinchen Hansi. Da war ich 5 Jahre alt, also sozusagen Hansi war wahrscheinlich an allem schuld. Den habe ich aber schon damals auf den Tisch gesetzt, also habe den nicht so nach unten fotografiert, wie man das normalerweise machen würde, sondern Hansi kam auf den Tisch, ich habe mich hingekniet, sodass wir auf Eye-Level waren, ne? Hansi, das Bild gibt's heute noch, und dann habe ich ihn so fotografiert, schwarz-weiß natürlich, auf Orwo-Film. Also der DDR-Film. Und mich haben immer schon Bewegbilder fasziniert, also Tieraufnahmen eben in Bewegung, also Film, ne? Und das war, mein großer Held war natürlich Professor Bernard Grzimek, ein Platz für Tiere, der ja auch Experimente machte, also in der Serengeti und in der Masai Mara. Und in der DDR gab es diesen Professor Wolfgang Ulrich, das war sozusagen das DDR-Ponton, der drehte auch Filme in aller Welt. Mit so einer alten russischen 16mm Kamera. Aber das war einfach gigantisch. Und das war irgendwie, das war meine Welt. Diese beiden haben mich extremst inspiriert. Und irgendwann kaufte ich mir, dann fuhr ich noch zur See, kaufte ich mir die erste Schmalfilmkamera, so nannte man das damals. 8mm war eine Leica. Und da musste man damals schon ziemlich vorsichtig sein mit dem Auslösen, weil das kostete ja viel Geld. Mhm. Und meinen ersten kleinen Film habe ich in Australien gedreht. Als junger Seemann nach Australien gekommen, flogen die ganzen Papageien und Wellensittiche einen um die Ohren. Ich sah mein erstes Känguru, also es war gleich so eine ganze Gruppe von Kängurus. Und da saß dann noch irgendwo ein Koala im Baum und dann noch ein Wombat und Reptilien. Und ich habe alles, wie das so ist, alles gefilmt in kurzen Einstellungen. Habe den Film heute noch. Ja, und so fing eigentlich alles an. Aber irgendwann dann war ganz wichtig. Ach so, als Förster in der Eifel natürlich auch. Ich habe ganz oft die Filmkamera mit der Jagdbüchse vertauscht. Also ich bin ein bekennender Jäger. Ich esse auch Fleisch. Also ich esse keine armen Tiere aus der Massentierhaltung. Wenn ich beim ZDF bin, fragen die mich immer, bist du Vegetarier oder was ist mit dir los? Isst hier nur Gemüse und Kartoffeln? Ich sage, nee, aber hier diese Tiere, die hier vermarktet werden, sowas esse ich nicht, ne? Aber ein Wildtier, was draußen gelebt hat, in Freiheit geboren ist, wo vielleicht die letzte Sekunde ein bisschen stressig war, das finde ich persönlich okay. Kann man sehr geteilter Meinung drüber sein, aber ich finde es, wie gesagt, okay. Naja, und irgendwann war klar, also das verdichtete sich immer mehr, dieses Bedürfnis, mehr zu fotografieren. Ich war dann auch der Erste, ich hatte so ein Novoflex Teleobjektiv, da schraubte man so verschiedene Module aufeinander und dann eben die Filmkamera. Dann habe ich 1988 dann in China ein Jahr gearbeitet als forstlicher Berater. 1989 in Ladakh in Indien, habe dann eine abenteuerliche Reise nach Afghanistan gemacht, über Pakistan, mit einem Mountainbike übrigens damals. Und dann irgendwie 91, also nächstes Jahr jährt sich's zum 30. Mal, hatte ich mir natürlich vorher überlegt, wo könntest du überhaupt als Tierfilmer Fuß fassen? Mhm. Und da gab es einen sehr sympathischen Kollegen beim NDR Naturfilm, der ist Hans-Jürgen Schütte, werde ich nie vergessen, Redakteur beim NDR in Sachen Natur. Und der sagte, junger Mann, das Stativ ist viel wichtiger als die Filmkamera. Also es ging um Stabilität, ne? Also, und dann habe ich die 10 goldenen Regeln der BBC auswendig gelernt, habe mir die erste Filmkamera gekauft, 16mm damals noch, eine Beaulieu. Da waren nur 30-Meter-Rollen drin. Eine 30-Meter-Rolle reichte gerade für 2,5 Minuten. Und das musste ja alles mitgeschleppt werden nach Alaska im Kanu. Die Kameras mussten geladen, also Strom musste wieder, die Akkus geladen werden und. Und das war die erste große Reise, die ging, also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber 6,5 Monate, eigentlich waren es fast 7 Monate, den Yukon River runter, von den Quellen bis zur Beringsee, 3.500 Kilometer gepaddelt. Nach fast 7 Monaten haben wir dann tatsächlich die Beringsee erreicht. Bei eisigem Wind und Stürmen, ja, und solchen Wellen kamen wir in diesem gigantischen Delta vom Yukon River an. Da gibt es 3 Inuit-Siedlungen. Also ich habe viel dann auch später mit Inuit zusammengelebt. Also Eskimos, hatte man früher gesagt. Oder das sind eigentlich Yupiks. Und die dachten nur, wer kommt da denn noch angepaddelt um die Jahreszeit? Mittlerweile war es November, ne? Wir waren komplett vereist. Ich war nur noch ein Skelett, hatte auch wahnsinnig abgenommen auf der Reise. Ich glaube, Startgewicht waren 85 Kilo und ich kam an mit 59 Kilo. Also dann jedenfalls in Deutschland gewogen. Und ich war dann auch beim Arzt, habe mich untersuchen lassen. Er sagte, oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Ich mache mal einen Ultraschall. Sagte der, Ihre Leber ist sogar schon geschrumpft. Also weil der Körper einfach sich so zurückbildete, ne? Aber ich fühlte mich topfit, by the way. Also nicht irgendwie krank, war nur eben mager. Und ja, so fing alles an und damals auch schon tolle Aufnahmen von Eisbären gemacht. Die hatte noch keiner. Also jedenfalls, wir reden jetzt von 1991 und vor 30 Jahren. Und dann fast 30 Jahren. Ja, und dann bin ich damit zum WDR. Gab es noch dieses Format Länder, Menschen, Abenteuer. Das gibt es heute immer noch in der ARD. Die fanden das ganz toll. Und vorher war ich noch bei RTL und da guckten die so mit kritischen, guckten sich das an, sagten, naja, das ist eigentlich ganz schön, aber da machen wir so ein 10-Minüter draus. Also ich meine, 7 Monate unterwegs gewesen und die wollten 10 Minuten draus schneiden. Ein Mann, Blut in den Augen, sein Gewehr, sein treuer Hund und 3.500 Kilometer auf dem Yukon River, also so reißerisch. Ich sage, da ist aber noch viel mehr passiert. Und Länder, Menschen, Abenteuer war dann ein Zweiteiler. Es hieß damals 2000 Meilen Freiheit. Ich weiß nicht, ob es die Filme noch gibt. Aber mit 2x45 Minuten bin ich praktisch im Fernsehen eingestiegen. Und später hat sich das dann allerdings wieder reduziert. Aber es war ein unfassbarer Einstieg. Und es gab 2 ganz entscheidende Sachen. Ich hatte mich in Alaska verliebt, als Abenteuerland, in diese unsagbare Natur. Und ich habe genau das erlebt, was Jack London in seinen Büchern, also der hat so berühmte Bücher geschrieben wie Wolfsblut, Ruf der Wildnis, Alaska Stories, der Seewolf. Ne? Und ich habe genau das erleben können und vielleicht sogar noch härter, als er es damals in den Büchern geschrieben hat. Ja, ich habe mich in Alaska verliebt und habe auch gemerkt, dass ich da eine Marktlücke sozusagen als Tierfilmer gefunden habe. Ich habe dann später 6 Filme über Eisbären gemacht. Da war ich noch nicht vor der Kamera. Und da war ich sozusagen der Tierfilmer, ne? Und die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass die Filme von mir waren. Aber es waren alles Eisbärenfilme und die Redaktion wollten noch mehr Eisbärenfilme haben. Und das erste Wort, was ich eigentlich vor der Kamera jemals gesprochen habe, da habe ich mir die Kamera so selber hingehalten, so eine kleine. Ich werde auch immer gefragt, wer hat sie da eigentlich immer gefilmt? Später gab es so ganz simple Videokameras, das nannte sich dann Mini-DV. Also dieses Format. Und da hatte ich so 2 Stück davon. Eine, die stellte ich irgendwo hin, die andere hielt ich so in der Hand. Hinter mir saß der Bär oder stand. Und der erste Satz, der war so ein bisschen gestottert. That's close enough, Bär. Und der Bär hat das nicht verstanden. Komisch. Der kam noch ein Stück näher. Aber wenn man dann sagte, hey Bär, that's close enough. Das versteht ein Bär. Also ist egal in welcher Sprache, ich hätte es auch auf Deutsch oder Chinesisch sagen können, aber einfach an der Stimmlage merkte der, oh, der Typ wird jetzt sauer, ne? Und also ich habe halt auch viel über Tiere gelernt in dieser Zeit.
Gerade diese Filme haben Ihnen ja auch den Beinamen Bärenmann eingebracht. Sie sind so nah an den Tieren gewesen wie vermutlich kaum ein anderer. Und dadurch, dass Sie sich zum Teil selbst gefilmt haben, sieht man das auch. Es gab auch Kritik daran. Es hieß auch, warum muss er eigentlich selbst ins Bild? Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, ich kann das einerseits nachvollziehen, aber Sie merken es ja jetzt im Gespräch. Also ich bin schon ein sehr kommunikativer Mensch. Das ist eine lange Geschichte, wie ich eigentlich vor die Kamera kam. Aber mir war... Also Sie müssen sich vorstellen, wenn man monatelang draußen in der Wildnis lebt, da verschiebt sich, glaube ich, der Blick auch auf die Realität. Also da verschwimmen Horizonte. Es gibt einen ganz tollen Film, der heißt, oder ein ganz tolles Buch, das heißt Into the Wild. Und dieser junge Mann, dieser Christopher McCandless, verlässt sozusagen sein normales Leben und geht in die Wildnis. Und er könnte aus der Wildnis raus, eigentlich schon. Aber er will nicht und er schafft es nicht und er stirbt dann in der Wildnis. Und ich war auch ein paar Mal so davor und das ist für jemanden schwer nachzuvollziehen.
Sie waren sicherlich auch oft einsam da in der Wildnis. Sie haben Ihre Familie vermutlich über viele Jahre wenig gesehen. Das heißt, Sie haben auch einen wirklich hohen Preis bezahlt. Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, das war es, das ist alles wert?
Also als Tierfilmer muss man auch, glaube ich, in einer gewissen Weise Egozentriker sein. Also da bin ich eigentlich fast von überzeugt, um sein Ding so durchzuziehen, um seine Jugendträume, um seine Leidenschaft, um vielleicht auch den Ehrgeiz so durchzusetzen und auch um so erfolgreich zu sein. Der Preis ist hoch, in der Tat. Wenn Sie mich heute fragen, würden Sie das nochmal machen? Vielleicht würde ich ein paar Dinge anders machen, aber das war es wert, ja. Also das klingt jetzt auch egoistisch und sagt, ja, aber die armen Kinder und die Frau und die immer in Todesangst waren, das war es nicht. Also wissen Sie, mit welchen Worten mich meine Frau immer verabschiedet hat? Also schon lange her, aber die hat immer gesagt, du tust mir leid. Da habe ich mir gedacht, was meinst du damit? Ja, jetzt wieder diese Monate Einsamkeit. Und in der Tat, ne, Einsamkeit, das ging manchmal bis hin zu, ich sag jetzt mal, leichten Depressionen. Kann sich kaum noch ein Mensch vorstellen, was es heißt, vielleicht auch mal 2 Wochen in einem Zelt auszuharren, vielleicht sogar alleine, bei Schneesturm, miesem Essen, alles ist klamm, natürlich keine Dusche und all das, das fällt ja alles flach. Also man hat auch natürlich auch gegeben, aber letztendlich war es das, was in meinen Jack London Büchern immer drin stand, ja. Und wenn ich in solchen Situationen war, da habe ich immer gesagt, beiß die Zähne zusammen und zieh das Ding jetzt auch durch.
Andreas Kieling, wir freuen uns auf Ihre nächsten Filme und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dann nicht für.